Chip and Charge,
der Tennis-Podcast mit Andreas Thies
und Philipp Joubert auf meinsportpodcast.de.
An einem eher ruhigen Tag in Melbourne hat Alexander Zverev das Viertelfinale erreicht. Wir werden in zwei Tagen den absoluten Kracher Novak Djokovic gegen Carlos Alcaraz sehen. Und Arina Sabalenka und Coco Gauff haben sich mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden weitergespielt. Da herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Chip and Charge mit unserer, ich glaube, es ist jetzt die achte Zusammenfassung zu den Australian Open. Mein Name ist Andreas Thies, wieder mit dabei Philipp Joubert. Hallo Philipp.
Hallo Andreas.
So richtig... Die Hallendecke hat es nicht angehoben heute.
Nee, bei den Herren sind sie ausgefallen. Die Damen wurden wirklich einfach in die Nachmittagshitze gesetzt, ohne große Begründung, alle drei Matches nebeneinander. Und so ist der Tag dann hingeplätschert.
Es ist wirklich mal wieder nicht typisch, also man muss schon fast sagen, es ist typisch, dass hier die Frauenmatches dann wieder an den Rand gesetzt worden sind und dass die Herrenmatches angefangen haben, erst als die Frauenmatches alle beendet waren. Und das ist etwas, was nach wie vor, wo man gedacht hätte, man wäre weiter.
Ja, ist einfach problematisch. Und es gibt immer noch genug Leute auf der Welt, die mit einem Nasenrümpfen aufs Damen-Tennis gucken und sagen, aber eigentlich ist doch alles gut, aber die Bedingungen sind halt nicht dieselben. Das wissen wir. Und das ist dann so ein Tag, wo man das sieht, wirklich, die werden alle drei nebeneinander weggesendet und die Herren kriegen die Premium-Spots. Und klar sieht es dann besser aus, wenn jemand um 6 Uhr oder 8 Uhr abends spielt, als irgendwie um 3 Uhr nachmittags und alles nebeneinander versendet wird. Aber gut, ist jetzt auch nichts Neues.
Ist nichts Neues, wenn man in irgendeiner Weise noch was Positives sagen möchte, ist, dass das erste Achtelfinale der Frauen heute zu einer quasi perfekten Uhrzeit für das US-amerikanische Fernsehen gelaufen ist, nämlich das Match von Arina Sabalenka gegen Emira Andreeva. Und das letzte Match der beiden gegeneinander war ein sehr enges Match, das 6-4 im dritten Außen gegangen ist. Und man hatte sich so ein bisschen was erhofft von diesem Match. Aber Arina Sabalenka auf der einen Seite viel zu sicher, aber wir müssen darüber sprechen, dass Emira Andreeva auf der anderen Seite dieser Situation nicht gewachsen ist. Und wir haben auch häufiger jetzt schon in unserem Podcast darüber gesprochen, dass Emira Andreeva nicht sicher aussah, dass sie zweimal kurz vorm Ausscheiden war und sich dann doch noch durchgekämpft hat. Heute war sie komplett chancenlos und das ist schade, weil wir hätten uns ein besseres und ein spannenderes Match erhofft. Aber heute ist sie so ein bisschen an ihre Grenzen gestoßen. Arina Sabalenka hat das sehr, sehr, sehr kompromisslos und sehr konsequent ausgenutzt.
Ja, wir hatten das Match ja vor 2 Wochen oder anderthalb Wochen in Brisbane. Und da war es enger, obwohl es jetzt auf dem Scoreboard nicht viel enger war, aber von der Gestaltung waren engere Spieler dabei. Andreeva hatte mehr Chancen. Ich würde mal sagen, das Kardinalproblem, wenn es das Wort gibt, das war heute erstmal, dass Andreeva nur 49% erste Aufschläge reinbekommen hat. Trotzdem hat sie bei den kurzen Punkten mehr Winner gesetzt. Das lag auch daran, dass sie teilweise richtig gut retourniert hat und damit dann entweder direkte Winner hatte oder sich das gut vorbereitet hat. Aber mit 49% erster Aufschläge läuft nichts. Jetzt könnte man denken, ja okay, kriegt sie halt mehr rein, wie zum Beispiel Sabalenka, die 67% erste Aufschläge reinbekommt. Wahrscheinlich wäre es trotzdem nicht groß anders gelaufen, weil dann eben diese Punkte ab oder diese Ballwechsel ab 4 Punkten, die sind ganz klar an Sabalenka gegangen, 20-5. Und da sieht man dann, dass Andreeva in einer gewissen Weise halt doch noch ein Leichtgewicht ist. Also da hatte sie dann der Power und der mittlerweile auch wirklich beeindruckenden Konstanz von Sabalenka nicht viel entgegenzusetzen und hatte auch nicht viele Möglichkeiten in den Ballwechseln, das in ihre Richtung zu gestalten. Da war sie quasi immer in der Defensive drin. Das heißt, es wäre heute wahrscheinlich nur über eine riesige Aufschlagsquote und Wunder-Returns gegangen und trotzdem so klar kann man die Ballwechsel nicht verlieren und dann noch ein Match gewinnen. Also das ist, wo sie für sich eine Lösung finden muss. Ich glaube, sie arbeitet dran und vielleicht wird das nie gegen Sabalenka klappen, weil Sabalenka schon eine Ausnahmeerscheinung ist, aber es war heute doch eine relative Lehrstunde, würde ich sagen.
Ja, es war eine Lehrstunde. Das muss man einfach so sagen. Ich habe einen guten Satz, habe ich draußen in der Hitze, in der Mittagshitze von Melbourne gesehen. Es waren über 30 Grad heute. Das war schon ein Klassenunterschied heute und Emira Andreeva ist heute wirklich so ein bisschen auf den Topf gesetzt worden von Arina Sabalenka. Die steht jetzt im Viertelfinale und über die können wir gerade nochmal sprechen. Sie hat in den ersten 1, 2, 3 Runden nicht immer zu 100% überzeugend gespielt, aber Richtung Business Hour von diesem Turnier kommt sie richtig in Form und ja, sie muss erstmal besiegt werden. Und wer kann sie in der oberen Hälfte besiegen? Wahrscheinlich nur eine.
Ja, also im nächsten Match wird es höchstwahrscheinlich nicht passieren, über das wir gleich reden, aber Coco Gauff kann es sicherlich schaffen. Ich glaube, Paula Badosa kann es in der Theorie auch, aber die ist vielleicht nicht ganz in der Form, um das wirklich hinzubekommen. Aber ich glaube, wir können generell festhalten, es beginnt jetzt für die Spitzenspieler und Spitzenspielerinnen schon ein neues Turnier. Ich glaube, das werden wir gleich noch 2-3 Mal bei anderen Matches, auch bei den Herren sagen, jetzt dürfte es interessanter werden.
Arina Sabalenka trifft auf Anastasia Pavlyuchenkova und die hat heute gegen Donna Vekic mit 7-6 und 6-0 gewonnen. Und da müssen wir dann auch sagen, da hat die Hitze auch eine Rolle gespielt. Nicht nur die Hitze, sondern auch eine Knieverletzung von Donna Vekic, die sie im zweiten Satz nicht mehr gut hat bewegen lassen. Aber Donna Vekic hatte auch offensichtlich Probleme mit der Hitze. Der erste Satz war ein sehr, sehr hart umkämpfter. Beide haben viel Arbeit gebraucht, um ihre Aufschlagspiele durchzubringen. Beide haben extrem gekämpft. Es gab sehr viele intensive Ballwechsel. Das Match war nicht unbedingt hochklassig, aber durchaus wirklich intensiv. Und den ersten Satz gewann Anastasia Pavlyuchenkova mit 7-6. Dann gab es das Medical Timeout für Donna Vekic und dann ist das Match eigentlich eine No-Show gewesen. Pavlyuchenkova gewinnt mit 7-6, 6-0 und ist nach langer Zeit mal wieder im Viertelfinale eines Grand Slams. Und das hat sie sich verdient, weil sie hier in diesen Tagen sehr konstantes Tennis gespielt hat.
Ja, beeindruckende Leistung. Also am Ende 38 Winner, finde ich für ein Zweisatzmatch schon sehr ansprechend. 10 Asse. Habe leider keine Daten finden können, wie häufig ihr das in ihrer Karriere gelungen ist. Man kann zwar Assquoten sehen im Vergleich zum Aufschlägen, die es gibt, aber leider keine rohen Daten. Von daher kann ich nicht einschätzen, aber es dürfte schon eher höher für sie sein. Und sie hat halt bei den kurzen Ballwechseln total dominiert. Also da war sie heute besser als Vekic. Und das ist normalerweise die Grundlage für Vekic, um zu gewinnen. Wir hatten vor 2 Tagen drüber gesprochen, die ist besser geworden. Diesen langen Ballwechseln, da waren auch wieder ein paar beeindruckende dabei, wo sie viel ausgegraben hat, trotz der Hitze, trotz der Verletzung. Aber gewinnen tut sie so ein Match natürlich am Ende über die kurzen Ballwechsel. Und das ist ihr heute gegen Pavlyuchenkova nicht gelungen. Und da muss man dann auch einfach sagen, das ist beeindruckend von Pavlyuchenkova, die nicht immer super konstant ist, die jetzt schon ewig dabei ist und hier 8., 9., 10. Viertelfinale, würde ich mal so sagen, erreicht hat, aber die das jetzt auch normalerweise nicht eine ganze Saison oder so hinbekommt, die ja auch noch nie in den Top 10 gewesen ist, aber ab und an haut sie ein Turnier raus und so ein Match wie heute, das wirklich gut war.
Anastasia Pavlyuchenkova trifft also auf Arina Sabalenka. Sie muss schon eine außerordentliche Leistung abliefern, um gegen Sabalenka bestehen zu können. Ich kann es mir momentan nicht vorstellen, aber für Pavlyuchenkova ist dieses Turnier ja jetzt schon ein großer Erfolg. Vor allen Dingen, nachdem sie immer wieder durch Verletzungen zurückgeworfen ist.
Ja, und ich kann mir vorstellen, dass sie durchaus gut mithalten kann. Und wenn der Aufschlag kommt, dann ist sie in dem Match vermutlich drin. Am Ende hat Sabalenka ein bisschen mehr Power, ein bisschen mehr Konstanz, ist einfach eine weiterentwickelte Version von Pavlyuchenkova. Da müsste wahrscheinlich irgendwie ein rabenschwarzer Aufschlagstag bei Sabalenka rumspringen, aber ich kann mir schon vorstellen, dass das Niveau ansprechend sein wird.
Anastasia Pavlyuchenkova gegen Arina Sabalenka ist also das erste Viertelfinale, was wir sehen. Das zweite ist das zwischen Coco Gauff und Paula Badosa. Und als erstes sollten wir über das Match von Coco Gauff gegen Belinda Bencic sprechen, weil wir haben 1,5 Sätze wirklich das beste Tennis heute, glaube ich, erlebt. Bei den Frauen vor allen Dingen und ich glaube auch im Vergleich mit den Männern konnten diese ersten 1,5 Sätze zwischen Coco Gauff und Belinda Bencic wirklich höheren und höchsten Ansprüchen genügen. Coco Gauff hatte große, große Probleme im ersten Satz. Ich habe vorher gedacht, ja, der Aufschlag von Belinda Bencic wird den Ausschlag geben, aber Bencic hatte ihren Aufschlag vor allen Dingen im ersten Satz extrem gut im Griff, hat sehr gut gemixt ihre Aufschläge, mal in die Rückhand von Gauff, mal, und das zum großen Teil in die Vorhand. Sie hat die Vorhand-Cross-Court-Duelle gesucht und da hat sich Bencic extrem wohl gefühlt in diesem Teil des Spiels. Coco Gauff hat lange gebraucht, bis sie überhaupt Zugriff auf dieses Match bekommen hat. Der erste Satz ging an Bencic, 7-5. Im zweiten Satz hatte ich das Gefühl, wurde Bencic etwas unkonzentrierter. Vielleicht hatte das auch mit fehlender Kraft zu tun. Auch die beiden haben in der wirklich heißen Sonne gespielt von Melbourne. Und die letzten beiden Sätze gingen mit 6-2 und 6-1 an Gauff. Ich fand aber, dass das Match nicht so klar aussah, wie es sich anfühlt mit dem Ergebnis und dass hier Bencic wirklich eine großartige Partie gespielt hat am Ende und wir können sagen, sie scheint zurück zu sein und das wirklich nach 2 Monaten. Im November hat sie ihr Comeback in Hamburg damals gegeben.
Ja, es war nicht so klar, wie es aussieht. Auf der anderen Seite war der erste Satz wahrscheinlich auch ein bisschen glücklich, wenn man so ein bisschen in den Zahlen rumwühlt. Wenn man guckt, sie hat einen Punkt mehr gehabt als Kokogov im ersten Satz. Und wie hat sie den einen Punkt mehr gemacht über lange Ballwechsel? Also die kurzen gingen, da hat Goff im ersten Satz schon 10 Punkte mehr gehabt. Und Bencic hat es über diese längeren Bälle gewonnen. Und dann hat Goff angefangen, aggressiver zu spielen. Und dann hat Goff, muss man sagen, auch eine beeindruckende Anzahl an Winnern gehabt. 28-3 Winner übers Match in den kurzen Ballwechseln. Das spricht natürlich schon für eine Spielerin, die einen besseren Aufschlag hat, auch einen besseren Return hat als Bencic und die halt kurzen Prozess machen kann. Das ist ihr im ersten Satz nicht gelungen. Da würde ich sagen, weil sie ein bisschen passiver. Dann kann Bencic natürlich auch scheinen, weil dann kann Bencic den Ball super früh nehmen. Dann kann Bencic ihn schnell machen, kann diese Winkel öffnen. Dann kann sie in diese längeren Ballwechsel reinkommen, die sie heute eben zu Anfang ziemlich dominant gestaltet hat. Aber das ist normalerweise kein Weg, wie man eine Weltklasse-Gegnerin besiegt. Da müsste mehr beim eigenen Aufschlag rumkommen. Und das ist eben immer noch nicht der Fall. Und ich glaube, da kann sie vielleicht mal zu Svitolina oder so rüberschauen, die ihr Spiel ja auch leicht angepasst hat nach der Mutterschaft. Weil ich glaube, wenn Bencic wirklich den angesprochenen Wimbledon-Titel oder einen anderen haben will, dann wird es vermutlich nur über besseren Aufschlag gehen. Und da vielleicht wirklich den Fokus drauf, weil so kann sie keine Weltklasse-Spielerin besiegen, wenn sie sich auf lange Ballwechsel verlassen muss. Das passiert nur selten, dass das wirklich gelingt, dann so jemanden zu schlagen.
Ja, da stimme ich dir zu. Wie gesagt, ich fand, sie hatte anderthalb Sätze den Aufschlag im Griff und hatte den auch im Griff gegenüber Goff. Aber dann war es wirklich so, die langen Ballwechsel und dann irgendwann im zweiten Satz übernahm Coco Goff dann immer mehr das Spiel und konnte dann auch diese langen Ballwechsel gewinnen. Und dann drehte sich so langsam aber sicher das Match in Goffs Richtung. Die hat dann in 3 Sätzen gewonnen. 5-7, 6-2, 6-1. Hat sich dann hinterher auf der Kamera, wo man immer unterschreibt, hat sich dann von TikTok verabschiedet, weil das wurde gerade 2 Stunden vorher in den USA dann gesperrt. Coco Gauff steht im Viertelfinale gegen Paula Badosa. Die hat gegen Olga Danilovic gewonnen mit 6-1 und 7-6. Und vor allen Dingen im zweiten Satz fand ich die Leistung von Badosa bemerkenswert. Olga Danilovic war im ersten Satz dem Spiel von Badosa kaum gewachsen. 6-1 ging der Satz an die Spanierin. Der zweite Satz war dann deutlich offener und da hatte Danilovic auch ihre Chancen, den Satz zu gewinnen. Schlug schon mal auf den Satz auf. Aber Badosa kämpfte sich zurück und gewann dann am Ende mit 6-1, 7-6. Sie wirkt ein bisschen grumpy, dann auch mit ihrem Freund und so weiter, der immer noch in ihrer Box sitzt. Aber sie spielt wieder erfolgreiches Tennis. Sie sollte wieder die Top 10 jetzt erreicht haben und das nach einer wirklichen Delle in ihrer Karriere ja zwischendurch, wo sie kaum einen Ball getroffen hat, ist sie jetzt wieder da und das ist wirklich, also das beeindruckt mich.
Ich glaube, wenn Kies das Turnier gewinnt, dann ist nicht mehr den Top 10. Also wir gucken mal, aber sie wird in die Top 10 einziehen in den nächsten Wochen. Sie hat ja nichts zu verteidigen bis nächsten Sommer. Und sie ist eine Kandidatin für den hinteren Teil der Top 10. Da würde ich zustimmen. Und für mich wirklich nochmal einen Unterschied macht der Aufschlag. Und wenn man guckt, sie ist eine ziemliche Meisterin darin und das wirkt einfach nicht so, weil sie nicht so groß ist oder so muskulös ist oder nicht so eine fantastische Technik hat beim Aufschlag, aber sie ist super effizient darin, diese Punkte zu gewinnen. Wenn man jetzt in das Match reinguckt, da hat sie 37 Punkte beim eigenen Aufschlag, diese kurzen Ballwechsel gehabt, davon gewinnt sie 29. Das ist, was ich zu Bencic meinte. Das gelingt einer Bencic nicht, das kann eine Badosa, aber Badosa ist meiner Meinung nach fantastisch darin, den Court zu öffnen mit dem Aufschlag und dann den nächsten Ball super sicher unterzubringen oder die Gegnerin wirklich direkt in die Defensive reinzuzwingen und dann selber reinzugehen. Und sie ist für mich keine so offensive Spielerin im Ballwechseln, aber beim eigenen Aufschlag ist sie da einfach so klar in dem, was sie machen will, dass ihr halt kaum Spielerinnen da ins Gehege kommen können, außer jetzt halt die absolute Weltspitze. Und das ist etwas, was man jetzt, klar, da ist das Gehirn nicht darauf ausgerichtet, das so wahrzunehmen wie jetzt lange Ballwechsel oder schöne, spektakuläre Punkte. Aber so gewinnt man viel Tennismatches. Und das muss man sagen, hat sie in den letzten Jahren gut gemacht und hier in dem Match auch gezeigt. Und das gibt einem dann natürlich auch die Sicherheit, um in so ein Match wieder zurückzukommen, was so ein bisschen dann auf einmal vielleicht ins Wackeln gerät. Und finde ich wirklich beeindruckend und ist so die Grundlage für ihr ja, mittlerweile ziemlich sichere Rückkehr in die Top Ten.
Paula Badosa trifft jetzt auf Coco Gauff und da wird Coco Gauff ihr Päckchen zu tragen haben. Badosa wird der Cross-Court-Rally in der Vorhand auch nicht aus dem Weg gehen.
Ja, da bin ich wirklich mal gespannt, wie geht Badosa damit nervlich um. Also Badosa hat ja in ihrer Karriere jetzt in den großen Matches, ich wollte es eigentlich noch nachgucken, aber eigentlich nicht so die Top-Leistung abrufen können. Und ich würde fast vermuten, dass sie spielerisch da mithalten kann und der Aufschlag eben eine tolle Grundlage legt. Aber ich würde vermuten, dass, wenn es wirklich darauf ankommt, Goff in derselben Art und Weise durchzieht, wie sie es heute gegen Bencic gemacht hat. Und dass da dann die Unsicherheit, die schon noch da ist bei Badosa, sich dann auch zeigen wird. Das wäre jetzt mal mein Tipp, wie das Match verläuft.
Badosa gegen Goff, Sabalenka gegen Anastasia Pavlyuchenkova. Das sind die beiden Viertelfinals, die wir jetzt schon kennen. Morgen werden die anderen vier Achtelfinals gespielt. Wir müssen noch einmal gerade über das Frauendoppel sprechen, weil da hat es gestern nämlich eine ganz, ganz bittere Geschichte gegeben, beziehungsweise eine Geschichte, die sehr schmerzhaft ausgegangen ist. Die Mixed-Partnerin von Kevin Kravitz, Ellen Perez, hat sich gestern im Doppel verletzt. Da stand sie am Netz, ist ein Ball an die Netzkante gekommen und ist direkt in ihr Auge gekommen. Sie hat danach ein blaues Auge gehabt. Sie wusste zu dem Zeitpunkt noch nicht, ob sie jetzt morgen wird spielen können im Mixed, aber das war eine Geschichte, die sehr, sehr schmerzhaft für sie ausgegangen ist. Sie hat heute ein Update gegeben, dass alles in Ordnung ist, aber sie wurde gestern getroffen, so ein bisschen ähnlich wie damals Tim Pütz, als der seinen Schlägergriff ins Auge gehauen hat und da auch ein blaues Auge hatte, also Ellen Perez, dann ausgeschieden gestern zusammen mit Elise Mertens gegen Marta Kostyuk und Elena Gabriela Ruse. Die sind heute auch eine Runde weitergekommen, da kennen wir schon die ersten Viertelfinalistinnen, unter anderem Su Weijie und Jelena Ostapenko. Und die beiden haben eine derartig lustige Dynamik, auf der einen Seite die Powerspielerin, auf der anderen Seite die alles mit Slice und Finesse macht, das ist schon sehr lustig anzugucken.
Ja, ich glaube ja auch komplementäre das Auftreten, ne?
Ja.
So, aber wie sie der Welt begegnen.
Ostapenko taut sehr auf im Beisein von Su Weijie.
Ich glaube auch, dass sie eigentlich lustig ist, aber wer weiß es schon, ne?
Ja. Auf jeden Fall, die beiden stehen im Viertelfinale gegen Marta Kostyuk und Elena Gabriela Ruse. Wir werden natürlich in den nächsten Tagen dann noch einen genaueren Blick drauf werfen. Wenn wir uns gleich wieder hören, dann werden wir über die Herren sprechen. Und da hat Alexander Zverev zwei Sätze lang wirklich fantastisches Tennis gespielt. Anderthalb Sätze, etwas Unsicheres, beziehungsweise da wurde ihm das Match aufgedrängt von seinem Gegner Hugo Humbert. Darüber sprechen wir gleich, wenn wir uns wieder hören hier bei Chip and Charge.
Anfangs galt er als zu klein, als zu schmächtig, aber er wurde trotzdem größer als die meisten. Kevin Keegan, Mighty Mouse, verließ als englischer Weltstar die Insel. Ein Tabubruch. Er ging zum HSV, wurde deutscher Meister, zweimal Europas Fußballer des Jahres und sogar Popstar. Weil er nie nur mitspielen wollte. Er wollte dazugehören, aber er wollte vor allem gewinnen. Er wollte immer alles. Warum ihn genau das zur Legende machte und warum ihm am Ende doch ein Moment in seiner Karriere fehlte, hört ihr in der neuesten Folge der 100 Fußballlegenden. Kevin Keegan, Mighty Mouse. Überall, wo es Podcasts gibt.
Alexander Zverev steht im Viertelfinale. Er hat gegen Hugo Humbert gewonnen mit 6:1, 2:6, 6:3, 6:2. Es war das 28. Match in Folge, dass er gegen einen Linkshänder gewonnen hat. Das letzte Match, das er verloren hat gegen einen Linkshänder, ist ziemlich genau 2 Jahre her. Das war damals im Davis Cup gegen Marc-Andrea Hüsler in Trier. Seitdem nicht mehr verloren. Es waren 3 enge Matches dabei, auch unter anderem gegen Hugo Humbert. Letztes Jahr in Paris hat er ganz klar gewonnen. Und heute im ersten Satz sah es genauso aus. Zverev hat einen fast perfekten Satz gespielt, das muss man einfach so sagen. 15 Winner, 5 Unforced Errors. Er hat den Return den Aufschlag von Hugo Humbert hat er super im Schläger gehabt. Er hat sehr offensiv gespielt. Das war so ein bisschen der neue Alexander Zverev. 6:1. Der zweite Satz, da hat Hugo Humbert deutlich aggressiver returniert. Darüber hat Alexander Zverev dann auch eben gesprochen, hat gesagt, der steht im Feld und returniert meine Aufschläge fast noch mit höherer Geschwindigkeit, als ich meine Aufschläge spiele. Es war einfach, er war unplayable, hat er gesagt in der Pressekonferenz. 6:2 geht der zweite Satz an Hugo Humbert. Im dritten Satz hatte Zverev längere Zeit ein bisschen zu kämpfen dann auch. Und da hatte ich das Gefühl, da ist der alte Alexander Zverev da, der so ein kleines bisschen zurückgefallen ist, der so ein kleines bisschen passiver gespielt hat. Ab Mitte des dritten Satzes allerdings, als das Break kam, übernahm er das Match wieder. 6:3 der dritte und 6:2 mit einer wirklich wieder hervorragenden Leistung. Und dann auch wieder der offensivere Alexander Zverev hat dann das Match besiegelt. Und ich hatte das Gefühl, zwischendurch hat der alte Alexander Zverev mit dem neuen Alexander Zverev gekämpft. Weil der neue spielt die offensive Vorhand, versucht sehr früh auf den Punkt zu gehen, versucht auch ans Netz zu gehen. Der alte, über den haben wir schon lange gesprochen, dass er ein bisschen defensiver ist, dass er den Ball etwas fallen lässt, bevor er die Vorhand, den Vorhand-Topspin spielt, dass er vielleicht ein bisschen unsicher ist. Und da hatte ich das Gefühl, dass der alte mit dem neuen zwischendurch gekämpft hat und zu kämpfen hatte und dass da ein bisschen Unsicherheit drin war.
Ja, also ich gehe das jetzt mal von einer anderen Perspektive an. Du hast es ja von Zverev jetzt aufgezogen. Ich hole jetzt mal ein unfaires Wort raus, aber es ist mir gekommen, als ich mir heute den dritten Satz von Humbert angeschaut habe. Und zwar ist er ein Schönwetterspieler. wenn's eng wird, knickt er halt, der ist fragil, der knickt halt super schnell ein. Und es gab eine Situation, da war ich mir sicher, dass das Match jetzt gleich gegen ihn kippen würde. Und ich habe mir das Spiel dann nachher nochmal angeguckt. Und zwar ist es das 3:3 im dritten Satz. Du hattest ja berichtet, wie das Match verlaufen ist. Und der dritte war dann auch, haben beide ziemlich klar die Aufschläge gehalten in den ersten 6 Spielen. Und dann serviert Zverev. Und das Spiel hat insgesamt 7 Punkte. Und Zverev geht 15-0 in Führung, weil Humbert eine machbare Vorhand ins Ausschlägt und dann setzt er 2 fantastische Returns vor die Füße von, 3 sogar vor die Füße von Zverev und es steht 15-30 und dann schafft Zverev einen Return quasi so zu spielen, dass er an der Netzkante hängen bleibt und Humbert läuft rein und schiebt den Ball ins Aus und man guckt ihm aufs Gesicht und sieht, der denkt jetzt, das war meine einzige Chance ist weg. Danach verliert er das Spiel, danach verliert er den Aufschlag, danach ist das Match weg. Und das ist für mich Humbert. Humbert ist so fragil, klar, sein Spiel ist auch darauf ausgelegt, das ist so ein Hochrisikospiel, aber er ist so fragil, dass wenn eine Sache gegen ihn läuft, knickt er halt weg. Und wir haben eine Ausnahme davon gesehen, letztes Jahr in Paris-Bercy und das war auch beeindruckend. Aber ehrlicherweise, eben, wenn es für ihn nicht läuft, dann läuft es nicht. Und das ist ein super gefährlicher Gegner, weil das hätte jetzt auch schief gehen können für Zverev. Bleibt der Ball an der Netzkante hängen und fällt auf seine Seite und Humbert kriegt das Break und Humbert geht dann durch, dann kann das sein, dass das Match gegen Zverev gelaufen ist. Aber ich würde sagen, das Match ist dahingehend fast irrelevant, weil Zverev nicht mehr auf so einen Gegner treffen wird und jetzt auf eine ganz andere Art von Gegner treffen wird, wo auch eine andere Art von Spiel gefordert sein wird. Tommy Paul, dann wer auch immer im Halbfinale kommt, wer auch immer im Finale kommen sollte, ganz andere Art von Gegner, wird nichts mehr mit einem Humbert zu tun haben. Von daher, ich finde da schwer, was rauszulesen, aber ich finde, es hat gezeigt, warum Humbert halt der Humbert ist, der er ist.
Kollege Matthias Kammann, der mit mir ja auch schon Podcast diese Australian Open gemacht hat, hatte gefragt, was ich so denke. Und dann habe ich nur geschrieben, ich denke, dass sich Hugo noch selbst besiegt, aber könnte knapp werden. Und er hat sich so ein kleines bisschen selber besiegt.
Klar, man kann es jetzt auch positiv auslegen, kann sagen, naja, er ist nicht der Athlet des Zverev, er hat nicht die Power, er hat einen tollen Weg für sich gefunden, damit umzugehen. Nur eben das Fragile hilft da nicht. Und das gibt dann halt auch schnell den Eindruck, als wenn jemand es nicht möchte. Das glaube ich aber überhaupt nicht, dass es bei ihm der Fall ist. Er kann es nur dann nicht durchziehen. Und er holt sehr viel aus seiner Karriere raus. Ich glaube, er hat eine beeindruckende Karriere hingelegt. Aber es reicht dann halt nicht, um jemanden vom Niveau und vom Level von Zverev zu sehen.
Alexander Zverev steht also im Viertelfinale, auch wenn du mit mir dann nicht weiter diskutieren willst, ob der alte auf den neuen Zverev getroffen ist. Na gut.
Weil ich glaube, es nicht relevant ist, weil es halt so ein völliges Ausnahmematch ist. Wie gesagt, jetzt kommt Tommy Paul. Tommy Paul spielt ganz andere Art von Tennis. Ja. Dann kommt Alcaraz oder Djokovic, ganz andere Art von Tennis. Dann kommt wahrscheinlich Sinner. Da wird was ganz anderes gefordert sein. Und da wird er auch ganz anders gefordert werden. Keiner dieser Gegner wird einfach wegknicken, wenn mal ein Ball an der Netzkante hängen bleibt. Und daher, glaube ich, ist es nicht wirklich relevant, wie es heute gelaufen ist. Jetzt beginnt das richtige Turnier für Zverev. Und jetzt werden wir sehen. Kann er unter Druck das abrufen, was du den neuen Zverev nennst, oder kann er es nicht?
Zverev trifft auf Tommy Paul und es fällt mir schwer, das Match gegen Alejandro Davidovic-Fokina heute zu analysieren. Ich glaube, das brauchen wir auch gar nicht. 6-1, 6-1, 6-1. Davidovic-Fokina war komplett auf von seinen letzten Matches. Er konnte einfach überhaupt nichts dagegen setzen. Tommy Paul ist hier weitergekommen, hat das routiniert runtergespielt. Ich glaube ernsthaft nicht, dass wir darüber irgendwie Worte verlieren müssen. Wir
können aber eine Zahl. Bitte. Davidovic-Fokina, der ja in den letzten Jahren drüber gesprochen, super beeindruckende lange Ballwechsel hatte, der seine Gegner niedergerungen hat. Der hat doch glorreiche 2 Winner heute geschafft in den längeren Ballwechseln. Damit wird er nicht gegen Tommy Paul anstinken. Also ein Quatschmatch im Endeffekt.
Ja, es war ein Quatschmatch. Jedenfalls Tommy Paul trifft auf Alexander Zverev. Und wir wissen, wie Tommy Paul spielt. Er kann so flach spielen, er kann so schnell spielen. Er hat einen guten Aufschlag. Er kann auch mit 215 km/h aufschlagen. Vor allen Dingen ist er, glaube ich, ein sehr unangenehmer Gegner für Zverev, weil er auch sehr schnell ist. Ich bin extrem gespannt. Was erwartest du von dem Match?
Ich wollte gerade nachgucken. Ich glaube, Zverev hat ihn noch nicht besiegt. Ne? Nee. Ich glaube, es ist 2-0 für
Doch,
Tommy Paul.
Nee, 2-1. 2011 gab es ein Jugendmatch zwischen den beiden. Okay. Boca Raton habe ich noch nachrecherchiert. Das hat Zverev damals gewonnen. Aber ich glaube, das können wir nicht mehr heranziehen.
Ja, also ich glaube, es ist ein Match, was am Ende, ich glaube, von der Grundlinie sind die gleich gut. Aber das Match wird wahrscheinlich über den Aufschlag von Zverev entschieden. Würde ich jetzt mal tippen. Also da glaube ich nicht, dass Tommy Paul wirklich mithalten kann, aber ich glaube, Tommy Paul kann ihm von der Grundlinie das Leben sehr schwer machen und kann ihn da in die Defensive zwingen und kann daraus auch eine körperliche Angelegenheit machen, und der ist in guter Form. Nur die Frage ist halt, hat der einen Aufschlagstag, wo er mit Zverev mithalten kann? Wahrscheinlich nicht. Ich würde mal tippen, das Match wird am Nachmittag gespielt, weil garantiert das andere in die Night Session geht. Von daher, das kann schon körperlich anstrengend werden. Und dann werden wir sehen, wie beide aus der Offseason wirklich rausgekommen sind.
Ja, Tommy Paul, Zverev hat auch ist auf die Matches angesprochen worden. Er hat gesagt, ja, in Indian Wells, das war eine ganz enge Geschichte. Tommy Paul hat allerdings gerade bei den Big Points im Tiebreak, im dritten Satz, hat er extrem gut gespielt. Und es war 7-2 dann der Tiebreak, der für Tommy Paul gewesen ist. Und er sagte, beim Spiel in Acapulco, da hatte ich meine eigenen Probleme mit dem Aufschlag. Da hat er 15 Doppelfehler damals geschlagen. Und das würde er nicht mehr so gerne ranziehen wollen. Also du hast es schon gesagt, der Aufschlag könnte wirklich sehr, sehr entscheidend werden für ihn. Und das Spiel wird höchstwahrscheinlich dann in der, wie nennen sie es hier, Twilight Session dann ausgespielt. Tommy Paul gegen Alexander Zverev. Das andere, was wir erleben, das andere Duell, was wir erleben, ist das zwischen Novak Djokovic und Carlos Alcaraz. Eins der Matches des Jahres 2024, als sie sich in Paris gegenüberstanden. Beide sind, haben ihre Auftakt oder ihre Hürden bis dahin jetzt sehr souverän erledigt. Carlos Alcaraz hat heute gegen Jack Draper gespielt. Der erste Satz war kompetitiv, 7-5. Dann war Jack Draper allerdings auch nicht mehr in der Lage, körperlich dagegen zu halten, und hat nach dem zweiten Satz aufgegeben. 7-5, 6-1 für Carlos Alcaraz. Auch da, glaube ich, können wir nicht viel rauslesen. Aus dem Match von Novak Djokovic gegen Jerzy Lehecka möchte ich eigentlich nur sagen, wenn du dieses Match auf ein Match aus 2008, 2009 Djokovic gegen Berdych draufpackst, siehst du kaum Unterschiede. Meiner Meinung nach siehst du da kaum Unterschiede. Jerzy Lehecka hat sich so verkauft wie damals Thomas Berdych in seinen besten Zeiten. Er hat zwischendurch mal auch die Großen besiegen können, aber bei solchen Grand Slams war er laufend chancenlos.
Ja, und zwar ja auch dahingehend oldschool, wie Djokovic das gewonnen hat. Also am Ende, ich gucke jetzt nochmal, ich hatte nur kurz vor Ende geguckt, ja, also es geht quasi unentschieden aus bei alles, was bis 8 Schläge ist. Also da hat Lehecka 3 Punkte Rückstand, und dann alles, was länger als 9 Schläge ist, gewinnt Djokovic mit 23-8. Da, glaube ich, muss Lehecka mal drüber nachdenken, dass ihm das gegen einen fast 40-Jährigen passiert. Weil das darf nicht sein. Das muss er ja als junger Spieler gewinnen. Aber er hat da Fehler gemacht. Und zwar hat er die Fehler in den entscheidenden Momenten gemacht. Und Djokovic konnte ihn in der Art von Ballwechsel aussetzen. Und damit hat Djokovic damals das Tennis dominiert, dass er einfach so unbesiegbar war in dieser Art von Ballwechsel. Und dann hat sich sein Spiel über die Jahre geändert. Er ist eben viel mehr auf den Aufschlag fokussiert gewesen. Er kann mit der Vorhand schnelle Entscheidungen suchen. Und hier ist er wirklich in ein alt Oldschool-Match reingezogen worden und hat das dann eben in diesen langen Ballwechseln gewonnen. Und das hat sich konstant durchgezogen, vom ersten bis in den dritten Satz. Immer wenn es drauf ankam, konnte Djokovic in den längeren Ballwechsel gehen, und irgendwann hat er einen Fehler bekommen oder einen Winner gemacht. Und das hat dann gereicht. Der musste jetzt ja hier keine außergewöhnliche Leistung bringen. Der hat das einfach erst durchgecruised und hat die Kräfte ein bisschen geschont, hat sich ein bisschen eingespielt, und jetzt wird es dann zählen gegen Alcaraz.
Lehecka wollte einfach irgendwann nicht mehr die weiterspielen, diese langen Ballwechsel, und hat dann versucht, auf den Winner zu gehen, und da hat er dann die Fehler gemacht. Also es, wie gesagt, es war einfach wie früher Djokovic gegen Berdych, das muss man einfach so sagen. Lehecka hat auch eine ganz wundervolle Technik. Das sieht ganz toll aus, wie er Tennis spielt, aber da fehlt ihm dann ein bisschen das Besondere gegen Djokovic.
Ich vermute, das wird auch die Karriere beschreiben. Vielleicht kommt er mal in die Top 10 ran, aber er wird jetzt wahrscheinlich nicht ein großes Wort mitsprechen, wenn die Grand Slams vergeben werden in Zukunft.
Freust du dich ähnlich wie alle auf das Match Djokovic gegen Alcaraz übermorgen?
Ja, aber ich werde ja in der Schule sein. Ah. Wir können schon mal ankündigen, Dienstag und Donnerstag bin ich in der Schule. Ansonsten machen wir, das heißt, irgendwer kriegt den Genuss, sich das anzugucken und dann mit dir drüber zu sprechen. Ich werde es nicht sehen.
Djokovic gegen Alcaraz also am Dienstagabend in der Night Session. Was anderes, also wenn sie das um 11.30 Uhr ansetzen, dann Chapeau, dann ist es wirklich für den amerikanischen Markt gemacht. Aber das glaube ich im Moment erstmal nicht. Djokovic gegen Alcaraz, Tommy Paul gegen Alexander Zverev. Das sind im Moment die Matches fürs Viertelfinale. Morgen geht es weiter und da können wir jetzt nochmal drauf gucken. Eva Lys bekommt ihre große Belohnung für den Achtelfinaleinzug. Sie wird in der Rod Laver Arena um 19 Uhr Ortszeit gegen Iga Świątek spielen. Danach Alex Mickelson gegen Alex de Minaur. Nachmittags Veronika Kudermetova gegen Elina Svitolina in der Rod Laver Arena um 11.30 Uhr, nicht vor 4 Uhr deutscher Zeit. Jannik Sinner gegen Holger Rune und in der Margaret Court Arena nicht vor 4 Uhr deutscher Zeit. Elena Rybakina gegen Madison Keys und danach Gael Monfils gegen Ben Shelton. Schon etwas besser aufgeteilt, was die Frauenmatches angeht. Eva Lys gegen Iga Świątek, ja, sie soll es als Belohnung ansehen morgen.
Ich kann mir vorstellen, es wird stimmungsvoll und das ist dann vielleicht sowas, wo die ersten 5 Spiele so richtig eng sind und dann gewinnt das Świątek mit 6-3, 6-1 oder so. Das, so fühlt sich das für mich jetzt als Match an.
Eva Lys hat sich hier sehr, sehr viele Sympathien erarbeitet in diesen Tagen und warum auch nicht. Sie ist 10 Minuten vor ihrem Match in der ersten Runde, ist sie von der Massagebank runtergeholt worden. Dann hat sie hier das Achtelfinale erreicht. Sie hat ja auch eine ansteckende Art, eine sehr positive Art. Ich glaube, ihr mögen sehr viele Menschen sehr gerne beim Tennisspielen zuschauen. Und es sollte bitte keine Lehrstunde morgen werden. Das wäre schön.
Wie Ella Seidel war das, glaube ich.
Ella Seidel gegen Arina Sabalenka, genau.
Was, ein 6-0, 6-0 oder ein 6-0,
6-1? 6-0,
6-1. Ja, ich glaube, das wird nicht der Fall sein.
Ja. Laura Simon und Beatrice Haddad-Schmeier werden morgen im Achtelfinale dann auch auf Gabi Dabrowski und Aaron Routliffe treffen. Ach so, eine Situation müssen wir noch besprechen. Entschuldigung. Novak Djokovic hat heute nach seinem gewonnenen Match, kein On-Court-Interview gegeben. Hat sich nur kurz bedankt. Jim Courier hat er stehen lassen und ist einfach gegangen. Hat noch ein paar Autogramme gegeben, aber er war wieder nicht zufrieden mit dem Publikum.
Du, da erklärst du mir jetzt News, weil ich habe es einfach zugeklappt.
Ja, das kann man einfach nie machen. Ja.
Also gar nicht dran gedacht, das zu gucken, einfach nur zugeklappt und was anderes gemacht.
Ja, also Novak Djokovic auch hier im Moment auf einer Mission und in solchen Situationen war er eigentlich immer am besten und deswegen, glaube ich, können wir uns auf ein Match Alcaraz gegen Djokovic übermorgen freuen. Das war es mit der heutigen Ausgabe von Chip and Charge. Wenn euch das gefällt, was wir machen, freuen wir uns über Bewertungen, Rezensionen auf iTunes und auf Spotify. Folgt uns bei Instagram, Blue Sky und Threads und wenn euch das so gut gefällt, dass ihr sagt, den möchte ich auch finanziell unterstützen, den möchte ich ein Getränk ausgeben, dann könnt ihr das gerne tun. Per Steady und per PayPal ist das möglich. Die Links dazu findet ihr in den Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis morgen. Auf Wiederhören.
Chip and Charge. Der Tennis-Podcast mit Andreas Thies und Philipp Joubert. Auf meinsportpodcast.de.